Werner, stell dir bitte vor, ich habe einen tollen Wein geschenkt bekommen, den möchte ich aber nicht jetzt trinken, sondern erst in 10 Jahren. Ich muss den also lagern bis dahin. Was sollte ich unbedingt vermeiden? Nenn mir eine Todsünde, die man mit Weinen machen kann, die man lange lagern möchte.
Wenn du ihn aufs Fensterbrett legst, wo er viel Sonne abkriegt und schön warm wird, das wäre in der Tat der idiotischste Platz.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast. Mir gegenüber sitzt der Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Und wir rufen ja hier immer dazu auf, unsere Hörer uns Fragen zu stellen. Und heute wollen wir eine dieser Fragen aufgreifen, die uns erreicht hat. Und zwar hat uns Andreas Riemers eine Mail geschrieben und er fragt: Unter welchen Bedingungen sollte ich Wein lagern? Wie lässt sich mit einfachen Mitteln, also zum Beispiel auch in Mietshäusern oder in Mietswohnungen, das Weinkellerklima, so nennt er es, verbessern? Und er fügt noch hinzu, dass wir seine Frage vor dem Hintergrund verstehen sollen, dass er eben nicht große Mengen an super teuren Weinen hat, sondern einfach einige gute, die er gerne lagern möchte. So. Jetzt sollten wir vielleicht am Anfang eine Frage klären. Es geht ja hier nicht ums Aufbewahren von Wein, sondern es geht ums Lagern, also ums lange Aufheben. Ab welcher Zeitspanne soll ich mir denn überhaupt Gedanken machen, wie ich den Wein lagere? Ist das eine Sache von Tagen, von Wochen, von Monaten? Ab wann muss ich wirklich überlegen, wo stelle ich den Wein hin oder wo lege ich den Wein hin?
Also wenn er nicht auf dem Fensterbrett liegt, mal das vorausgesetzt, genau. Jetzt reden wir über Monate sicherlich, sogar über etliche Monate. Also Licht ist für Wein in Glasflaschen in der Tat unter Umständen schnell tödlich, also gerade für Weißwein. Aber ansonsten halten Weine schon einiges aus. Also für den ganz normalen Konsum im laufenden Jahr sehe ich überhaupt kein Problem. Auch in einer Mietswohnung kann man gar nicht so viel falsch machen. Natürlich gibt es optimale Bedingungen und da sollte man immer versuchen, ein bisschen nah ranzukommen. Also was ist das? Es sollten möglichst keine Erschütterungen da sein. Also auf die Waschmaschine legen ist auch so keine gute Idee. Dann dunkel, habe ich schon gesagt. Je dunkler, desto besser. Luftfeuchtigkeit sollte nicht so niedrig sein. Ist in der Mietswohnung eigentlich kaum zu beeinflussen, weil die ist, wie sie ist. Und auch die Temperatur kühler natürlich als in der Wohnung und eigentlich das Wichtigste, kühlkonstant. Ob das jetzt 6 Grad sind oder 15, ist nicht mal das Allerschlimmste konstant und das kriegt man halt auch schwer hin.
Also wenn man einfach immer mal die Heizung zwischendurch aufdreht, dann ist die Heizung wieder aus, dann schwankt die Temperatur eben. Das ist nicht ideal für Wein natürlich. Auf welche dieser Idealzustände kann denn der Wein am ehesten verzichten? Also was stört ihn am meisten? Du hast vorhin gesagt, also auf der Fensterbank Licht und Wärme von der Heizung von unten ist ganz schlecht. Sind das wirklich die Sachen, die ihm am meisten schaden?
Ja, also ich denke, wenn man so irgendeine Vorratskammer oder sowas hat man ja manchmal hinter der Küche, notfalls unterm Bett oder so irgendwas, wo es nicht so hell ist und im Schlafzimmer ist es auch nicht so warm. Das wären zum Beispiel so Näherungen. Aber wie gesagt, für den Standardwein, den ich sowieso in den nächsten Wochen, Monaten maximal trinke, ist das alles verschmerzbar und da sollen die Leute sich nicht so einen Kopf drüber machen. Das tut's ohne weiteres.
Okay, also du hast gesagt, für den Wein, den man bald trinkt, der Standardwein, für den ist es gar nicht so wichtig. Aber jetzt sagt ja der Hörer, so ein paar Weine hat er eben doch, die er gerne für lange Zeit aufheben möchte. So. Nehmen wir wieder das Beispiel Mietswohnung. Ich habe keinen geeigneten Keller dafür. In der Wohnung habe ich auch nicht die idealen Zustände. Was ist denn die zweitbeste Lösung dann in so einem Fall? Was kann man machen?
Also, was ich da machen würde, wäre mit einem Freund reden. Irgendjemand hat doch bestimmt einen etwas besser gelagerten Keller, in dem man Wein unterbringen kann. Ein alter Kartoffelkeller ist optimal, hat nicht jeder, aber irgendwas, was ein bisschen kühler und gleichmäßiger und geeignet ist. Da würde ich das in eine Kiste tun, meinen Namen draufschreiben. Wenn ich dem Freund nicht traue, ein Wachssiegel drauf machen, damit er sich hier in meinen besten Flaschen vergreift. Kann ja mal passieren. Und ansonsten den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, weil das kriegt man in einer Mietswohnung nicht wirklich gut gemacht. Es gäbe theoretisch auch eine kommerzielle Möglichkeit. Das sind die sogenannten Wine Banks. Das sind super Keller, tolle Kellergefache, die man quasi mieten kann. Aber da ist es mit 3 Flaschen dann auch nicht getan. Da müsste man dann schon etliche Kartons unterbringen, damit das einen Sinn hat, damit man so ein Gefach mieten kann, auch mit Fug und Recht.
Ja, und damit sich es auch lohnt, ne? Der finanzielle Einsatz dafür.
Ganz genau, das ist günstig sein. Ehrlich nicht billig. Gibt es aber, ich denke, mehrfach im Sendegebiet mittlerweile. Das breitet sich aus.
Vielleicht aber trotzdem nochmal zurück einen Schritt. Also du hast gesagt, einem Freund anvertrauen, der möglicherweise einen geeigneten Lagerraum hat. Mhm. Gäbe es denn Möglichkeiten, wenn ich beispielsweise einen Keller habe, der sehr trocken ist, zu trocken zum Weinlagern, könnte ich den einfach ein bisschen befeuchten? Also klassisch die Schale Wasser in die Ecke, damit die Luftfeuchtigkeit höher wird.
Natürlich. Also wenn ich einen Keller habe, dann habe ich ja schon mal eine Möglichkeit. Stimmt, viele Wohnungen haben ja auch einen Keller. Da kann ich natürlich was tun. In der Regel ist das kühler, in der Regel ist das auch dunkel. Und wenn ich da noch im Zweifel eben einen Bottich mit Wasser reinstelle, Flachwasser rein, dann habe ich auch eine bessere Luftfeuchtigkeit. Das ist sowieso jetzt bei den Schraubverschlüssen sowieso kein Thema mehr. Das ist eher dann Richtung Kork, obwohl auch der Kork eigentlich mehr vom Innendruck der Flasche befeuchtet wird als von der Außenluft. Also darauf würde ich auch am ehesten noch verzichten.
Jetzt schreibt Herr Riemers, er möchte eigentlich kein Geld investieren in einen Weinkühlschrank. Hm. Allerdings gibt es diese Weinkühlschränke ja auch in sehr verschiedenen Größen und die müssen ja gar nicht so teuer sein. Also wie wäre es zum Beispiel zu sagen, okay, so ein kleiner für 8-10 Flaschen kann es doch sein, ist doch vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee dann, oder?
Ja, also ich denke, Weinkühlschränke haben eigentlich eine andere Funktion. Ich würde die nicht als Lagerstelle für Jahre bezeichnen, sondern eher, um meinen Akutvorrat sozusagen immer richtig temperiert zu haben. Deswegen heißt das Ding ja auch Kühlschrank oder Weinlagerschrank. Ja. Ich habe dann eben, wenn ich dann mehrere Zonen auch noch habe, jeden Wein in seiner ordentlichen Trinktemperatur immer parat. Aber ein Kühlschrank, wie auch immer, ist nicht optimal zur Weinlagerung, weil die Dinger haben ja auch eine Vibration. Also die sind nie ganz erschütterungsfrei. Und das ist auf Dauer jetzt auch keine optimale Umgebung für einen Wein, wenn der immer ein bisschen geschüttelt wird. Und sie sind meistens vorne verglast, also auch gar nicht mal so dunkel da drin, je nachdem, wo er steht. Weinkühlschränke haben ihre Funktion, wenn man intensiv Weintrinker ist und immer den richtig gekühlten Wein haben will. Ich habe keinen, ich komme so klar, das geht auch. Muss halt manchmal bei Festen auch auf einen Zweitkühlschrank zurückgreifen.
Also ich nehme mit, die ganz ideale Lösung, wenn man den passenden Keller nicht hat, gibt es nicht. Aber du sagst auch, so viel Kopf muss man sich eigentlich bei den allermeisten Weinen gar nicht machen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Absolut. Und eben gerade für den Alltag ist das etwas, was man nicht weiter berücksichtigen muss. Da ist zum Beispiel wichtiger, dass ich beim Einkauf im Regal gucke, dass ich keinen überlagerten Wein schon kaufe. Tipp am Rande, bei Weißweinen in Klarglasflaschen immer im Regal gucken, was für ein Jahrgang da steht. Mir ist es also wirklich schon praktisch mehr als einmal passiert, dass ich 3 Jahrgänge im Regal gefunden habe, von dem gleichen Wein. Also 20er, 19er und 18er. Und wer einen einfachen Konsumwein jetzt aus 18 in Klarglas weiß kauft, der kann davon ausgehen, dass der definitiv sowieso schon hinüber ist. Und das ist viel wichtiger, als jetzt zu Hause da noch Hokuspokus zu betreiben.
Danke an Andreas Riemers für diese Frage. Ich hoffe, wir konnten so ein paar Tipps zumindest geben, die Ihnen weitergeholfen haben. Wer jetzt sagt, ich habe auch eine Frage, ich brauche auch ein paar Tipps, kann uns gerne schreiben an trockenbislieblich@swr.de, trockenbislieblich in einem Wort, @swr.de. Und dann greifen wir das hier gerne auf. Jetzt war das ein sehr konkretes Thema. Wir kommen jetzt zu einem, das ist ein bisschen abstrakter. Und dafür hören wir uns aber zunächst mal wie immer eine deiner Weinbesprechungen an, die du seit Jahren jede Woche für SWR1 machst. Und da geht es nämlich heute darum, wie und ob man Weine überhaupt objektiv bewerten kann.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Weinbewertungen, die sind immer subjektiv. Die Noten sowieso, aber auch die Beschreibungen natürlich. Wie ein Wein wahrgenommen wird, das hängt von vielem ab, unter anderem vom Glas und der Beleuchtung drumherum, mal von den Launen des Testers ganz abgesehen. Also, wie ist das, wenn der italienische Weinpapst Luca Maroni einem Tropfen 96 von 100 Punkten gibt und die Leute vom Weinführer Falstaff nur 88, was da immerhin auch noch für einen sehr guten Wein steht. Wir testen den 2019er Sasso Alvento Cuvée Prestige aus Apulien bei Aldi 3,99. Eindrucksvolle Flasche mit Logo in Glasprägung, rubinroter Inhalt mit einem Duft von Kirschlikör, schweflige Säure und Naphthalin. Straff im Mund, Knorpelkirsche, Sauerkirsche mit Trockenfeige und Schokolade. Und etwas irritiert schwanke ich zwischen, ja, sehr fruchtig und so einen quasi deutschen Wein brauche ich jetzt nicht auch noch aus Italien. Der Reihe nach. Er hat deutlich Säure und auch spürbare Restsüße. Das macht in Summe eben viel Frucht. Der Unterschied fairerweise zu einem wuchtigen Lemberger, hier ist viel mehr Gerbstoff drin. Allerdings die spröde, austrocknende Variante. Kann auch an der Jugend liegen. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass ein Luca Maroni das elegant findet, weil es eher ungewöhnlich ist für Süditalien. Aber wer jeden Tag Deutsch hat, der möchte vielleicht gerade Süditalien auch schmecken, wenn das von dort ist. Also mehr Samt, mehr Fülle, mehr Wucht. Aber genug, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sicherlich fein, aber weit entfernt von Prestige und Wappenprägung auf der Flasche. 2019er Sasso Alvento, Cuvée Prestige Apulien bei Aldi 3,99.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Du hast hier einen Wein getestet, der bekommt also von einem Bewerter 96 von 100 Punkte, also extrem viel, von einem anderen aber nur 88, was immer noch viel ist, aber es ist eben trotzdem ein deutlicher Unterschied. Mhm. Und stellst letztlich die Frage, wie geht das überhaupt, so einen Wein in ein Punktesystem zu fassen? Und um ein bisschen weiter zu gehen, wollen wir jetzt mal fragen, wie schmecken wir alle denn überhaupt Wein und wie können wir beurteilen, der ist gut oder der ist nicht gut? Wenn wir Wein trinken, was sind denn objektive Kriterien, nachdem man einen Wein beurteilen kann, gibt es die überhaupt? Und wo hört es dann auf mit der Objektivität und wird es subjektiv, weil es letztlich um unseren ganz persönlichen Eindruck geht?
Das ist eine der populärsten Fragen.
Ne?
Ja, ja. Also die kurze Antwort ist, das Kriterium heißt schmeckt oder schmeckt nicht. Und zwar schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Das muss sich jeder selbst beantworten. Und die lange Antwort dauert jetzt lange.
Also, wir haben Zeit.
Es ist tatsächlich so, dass es schon eine Herangehensweise an Wein gibt, die eine gewisse Vergleichbarkeit herstellt. Also man kann das systematisieren, man kann das trainieren und man kommt dann auch zu Ergebnissen. Dazu muss man quasi sich sehr, sehr konzentrieren und auseinanderlegen, worauf achte ich jetzt eigentlich? Also erstmal gilt dann der alte Spruch COS, Color oder Sapor. Also erstmal gucke ich mir die Farbe an, das beurteile ich. Spielt heute nicht mehr so die Rolle, hat aber viele Funktionen. Dann die Nase, ganz wichtig. Und dann eben der Mund. Ich sage bewusst nicht der Geschmack, sondern der Mund. Und da kann ich wieder auseinanderlegen. Wie ist das von den Aromen her? Wie ist das aber auch von der Struktur her? Also süße Säure empfinden, bis hin zum Mundgefühl. Also wie fühlt sich das denn im Mund an? Das spielt eine große Rolle. Es gibt sehr cremige Weine und es gibt welche, die sind sehr wässrig. Und dazwischen gibt es vieles. Das sind alles Dinge, die kann man versuchen, einzeln zu erfassen. Und dann wirft man nochmal einen Blick auf das große Ganze. Ist das denn stimmig? Oder sticht da irgendwas unangenehm heraus? Also das kann man alles machen und dann kann man auch Punkte vergeben und kommt dann zu idealerweise ganz vernünftigen Ergebnissen. Ich war neulich bei einer Jury dabei, da ging es darum, Best of Five, also immer aus Fünfen den Besten rauszuprobieren mit einer Fachjury. Wir waren uns da nicht so sehr uneins, was der Beste jeweils ist. Also da bildet sich dann schon so ein Chorgeist heraus, was ein guter Wein ist und was nicht.
Vermutlich ist das umso mehr zu beobachten, je professioneller die Leute sind, die den Wein probieren und da auch Kriterien für entwickelt haben. Jetzt sind ja die meisten von uns eben Laien und trinken den Wein und sagen dann am Ende, wie du eben gesagt hast, schmeckt mir oder schmeckt nicht. Aber ich fand interessant, dass du eben gesagt hast in der Besprechung, es gibt viele Sachen, die unseren Geschmack beeinflussen können. Also das Glas zum Beispiel oder die Beleuchtung oder ganz simpel die Laune dessen, der den Wein gerade trinkt. Also kann ein Wein wirklich anders schmecken, wenn ich in anderer Laune bin?
Ja, natürlich. Das ist ein Erklärungsversuch, warum wir im Urlaub Weine anders wahrnehmen. Wir haben einfach eine bessere Laune. Es gibt noch andere Gründe. Aber es gibt dazu wirklich auch Forschung und die macht deutlich, damit lassen sich auch Profis aufs Kreuz legen. Das ist nicht nur eine Sache, die bei Amateuren wirkt. Wir haben einfach Erwartungen, wir verknüpfen Sinneswahrnehmungen miteinander. Also klassischer Fall ist, ich gehe hin und schenke einen Weißwein in einem schwarzen Glas undurchsichtig aus. Ich kann nicht mehr sehen, dass es ein Weißwein ist. Oder verschärfte Version, gab es auch mal im Test, man hat einem Weißwein Lebensmittelfarbe beigegeben, dann sieht er aus wie ein Rotwein. Sofort fangen auch Profitester an, im roten Aromenspektrum rumzufabulieren, obwohl sie bei Weißwein das niemals getan hätten. Also das sind Dinge, die einfach wirklich täuschen. Wir haben eine Erwartung, wenn wir etwas sehen. Und das beeinflusst unsere Wahrnehmung, unsere Stimmung beeinflusst das. Musik kann es beeinflussen. Mhm. Selbst das Licht drumherum. Es gibt, weil das ein Winzer behauptet hat, hat die Uni in Mainz einen Versuch gemacht, mit Farben, Lichtfarben im Probierraum. Und da zeigt sich, dass Blau und Rot die Weine positiver wirken lassen, Grün und Gelb weniger. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt eher andersrum gedacht, aber offensichtlich ist das so. Und ganz lustig ist, das habe ich jetzt gelesen, nicht selbst erlebt, dass jemand am St. Patrick's Day in Irland Bier probiert hat, das wird dort gerne grün gefärbt, weil das die Nationalfarbe ist. Und das schmeckt nach allem nur nicht mehr nach Bier. Obwohl das überhaupt keine Geschmackskomponente hat, einfach weil das grüne Zeug für einen Tester nicht mehr nach Bier schmeckt.
Was ich hier auch interessant fand, war, du hast immer von der Flasche gesprochen, die sehr eindrucksvoll ist, also dickes Glas, ein eingeprägtes Wappen. Wenn du jetzt mal den Preis nicht weißt, du siehst nur diese Flasche, die offensichtlich sehr wertig war, beeinflusst das auch deinen Geschmack, weil du sofort voreingenommen bist, weil du denkst, es muss ein guter Wein sein?
Das kann man auch belegen, da gibt es auch Studien zu. Das hat man einfacher gemacht, man hat einfach gesagt, der Wein hat so und so viel gekostet und damit deutlich gemacht, das ist ein wertiger Wein und das beeinflusst die Wahrnehmung dieses Weins. Deswegen macht man ja auch in Profikreisen Blindproben und hat auch keine Preise und auch keine Flasche. Also extra, um das alles auszuschließen. Nicht nur den Namen des Winzers, sondern all diese Faktoren, die wirken mit. Und dann kommen noch so ein paar ganz spannende Dinge dazu. Zum Beispiel gehört es sich eigentlich, den ersten Wein bei einer Probe nicht zu beurteilen, weil der Mund ist nicht weingrün. Das heißt, man muss sich an Wein auch wieder gewöhnen, jedes Mal neu an diese Alkohol, Säure, Süße, die vielen Aromen. Und der erste Wein wird immer fehlbeurteilt oder tendenziell fehlbeurteilt. Das ist so. Es gibt Unterschiede in der Wahrnehmung. Wenn ich Sport gemacht habe, nehme ich Süße und Salzigkeit, also Mineralität mehr wahr. Warum? Weil ich unterzuckert bin im Zweifel und geschwitzt habe und mein Körper nach Salz schreit. Das sind Faktoren, die also auch objektiv das Geschmacksempfinden beeinflussen. Das ist gut so, das ist von der Evolutionsgeschichte der Menschheit her vorteilhaft gewesen, wirkt sich aber bei der Weinprobe dooferweise auch aus.
Du hast ganz am Anfang gesagt, die kurze Antwort auf meine etwas komplizierte Frage war, der Wein ist gut, wenn er gut schmeckt, demjenigen, der ihn trinkt. Da musste ich auch schon in der Vorbereitung an Heiner Lobenberg denken. Das ist der Weinhändler, mit dem wir vor zwei Episoden über Bordeaux-Weine gesprochen haben.
Unbedingt nochmal nachhören. Es gibt auch ältere Episoden, lohnen alle sich anzuhören.
Ja, aber ich habe sogar den entscheidenden O-Ton jetzt mitgebracht. Den hören wir uns nochmal kurz an, weil er sagt im Prinzip genau dasselbe wie du. Wohlgemerkt, dieser Weinhändler hat Weine im Angebot, die kosten pro Flasche bis zu 7.000 Euro und trotzdem sagt er Folgendes.
Ein Wein, egal in welchem Preisbereich er ist, muss immer ein hervorragender Zechwein sein. So, und wenn er das nicht darstellt, doch muss er einfach sein. Der Wein ist zum Trinken da. Das ist das erste und die wichtigste Bedingung für jeden Wein. Wenn das nicht lecker ist, um das ganz platt zu sagen, dann ist das alles Quatsch. Dann können Sie noch so viele Punkte vergeben und noch so viel Achtung, wenn Sie das nicht mit Freude trinken. Hat's keinen Sinn.
Also er sagt im Prinzip genau dasselbe wie du, nämlich der Wein muss am Ende schmecken und ich glaube, das ist das Allerwichtigste daran, oder?
Und es gibt auch Moden, muss man fairerweise sagen. Ich musste bei diesem Wein ein bisschen denken an eine länger zurückliegende Welle, als in Spanien die Tendenz aufkam, Weine eben nicht mehr lange in Fässer zu legen, in große Holzfässer und endlos lange abzulagern, sondern frisch und fruchtig auf die Flasche zu füllen. Da hat der bekannteste spanische Weinführer Peñin, der hat diese frischen, jungen Weine am Anfang sehr hoch bewertet. Für uns der gleiche Effekt wie bei diesem Wein. Ich musste immer an Dornfelder denken und habe mich gefragt, wieso soll das besonders sein? Es war halt für die Region, für Spanien ganz neu. Und die Konsumenten sind abgefahren auf diese neuen Produkte, obwohl sie eigentlich sehr einfache Weine sind. Also da sind auch Moden, die eine Rolle spielen. Früher hat man bei der Weinprämierung Barrique-Weine zum Beispiel in Deutschland konsequent abgewertet, weil man gesagt hat, das ist fremd, das gehört hier nicht her. Heute werden die sehr hoch bewertet. Also natürlich spielen am Ende des Tages auch Moden eine Rolle.
Und auch die Gewöhnung in einen Geschmack des Konsumenten.
Natürlich.
Nehme ich an, ne? Ob wir den Geschmack als bekannt einordnen oder eben als was vollkommen Neues.
Apropos Gewöhnung, Alkohol und die Konzentration auf Aromen fördert die Wahrnehmung von Aromen sozusagen. Also, wenn ich Weine probiere und in einem fortgeschrittenen Stadium bin, gefallen mir die Weine immer besser. Ich nehme sie immer opulenter wahr. Das muss man auch wissen. Also man kann auch so vorgehen, dass man länger probiert, um den Wein gut zu finden.
Das ist das berühmte Schöntrinken dann.
Das, ja, genau.
In einer
bezieht
Hinsicht.
Sich allerdings in diesem Fall eindeutig nur auf Wein.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über Tipps zur Weinlagerung und darüber, wie wir Wein schmecken und was daran objektiv und was eben doch sehr subjektiv ist. Werner, mir bleibt nur noch zu sagen, lass dir den nächsten Wein auf jeden Fall schmecken.
Und moderat genießen.